hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin Moin, hier spricht der Frank von Kurswechsel und es ist Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute spreche ich über das Thema Führung ist Teamsache und ich freue mich ganz besonders, dass ich die Stefanie Borgert heute in meinem virtuellen Studio, so nenne ich es mal, habe und wir uns über dieses Thema unterhalten können. Hallo Stefanie.
Hallo Frank und danke für die Einladung.
Ja, bevor wir uns diesem Thema nähern, was Führung denn mit Teamsache irgendwie zu tun hat, ich bin sicher, viele von unseren Hörern werden den Namen schon mal gelesen haben oder ein Buch von dir gelesen haben oder so, aber der Vollständigkeit halber, stell dich doch mal vor, was machst du denn so, wo kommst du her oder wo willst du vielleicht auch mal hin oder so, dass die Hörer ein Gefühl dafür bekommen, mit wem ich heute spreche.
Okay, wenn ich die Fragen als Leitfragen nehme, dann hast du viel Zeit für die Vorstellungsrunde eingeplant. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Also das, was ich tue oder das, was mich umtreibt, ist so die Antwort oder gute mögliche Antworten zu finden auf die Frage, wie wir in dieser doch sehr komplexen Welt eigentlich gut agieren können, vor allen Dingen im organisationalen Kontext, also in der Zusammenarbeit. Wie kriegen wir es eigentlich hin, erfolgreich zu arbeiten, wenn doch immer irgendwas ist und Überraschungen dazukommen. Also heißt, das ist das Thema Komplexität, das mich seit vielen Jahren umtreibt. Und es ist entstanden eigentlich aus meiner eigenen beruflichen Laufbahn. Ich bin von Haus aus Ingenieurinformatikerin und habe auch viele Jahre eine gute Karriere in der IT gehabt, habe international gearbeitet einige Jahre, habe viele tolle Erfahrungen sammeln dürfen. Und habe aber in dieser Führungsrolle mich nie total wohl gefühlt. Aber ich hatte es auch wenig greifbar, was eigentlich so der Punkt ist. Ich habe schon mal festmachen können an einigen Dingen, so wie viele meiner Mitarbeitenden waren Berater, mit denen so Jahresgespräche führen und so denen zu sagen, welche Seminare sie besuchen sollen, fand ich immer ein bisschen unpassend. Aber da habe ich gedacht, na komm, so ist das eben. Und ich bin klassisch sozialisiert und habe eben gedacht, das soll so und muss so. Und bin natürlich allen auch erstmal ein ganzes Stück gefolgt, die mir das so vorgelebt haben. Aber es war immer unrund. Und ich habe eigentlich erst, nachdem ich schon raus war aus dieser Karriere, bin ich per Zufall über die Systemtheorien gestolpert. Und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, was für einen Unterschied es macht, wenn man die Welt als eine Welt von Systemen betrachtet und soziale Systeme betrachtet. Und für mich haben sich ganz viele Erkenntnisse daraus ergeben und ganz viele Ahas aufgeschlossen, die ich als Führungskraft gerne gehabt hätte, um nicht so alles falsch zu machen, was man im Umgang mit Menschen so machen kann. Und habe dann aber eben gedacht, gut, dass wenn es für mich Dinge gibt, die viele Erkenntnisse aufmachen, dann mag das für andere ja auch hilfreich sein. Und das war dann für dieses Thema quasi der Startpunkt, Bücher zu schreiben. Ich habe natürlich auch gedacht, ich schreibe mal ein Buch und dann bin ich damit fertig. Und habe dann aber festgestellt, welche Leidenschaft das bei mir entfacht hat, zu schreiben. Und jetzt kommt gerade das 7. raus. Das alles Komplexität ist, aber aus den verschiedensten Perspektiven, werden wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch drauf eingehen. Also das ist das, was mich beruflich so umtreibt. Und ich stehe relativ viel auf Bühnen und halte Vorträge zu dem Thema und versuche eben auch so die systemische Sichtweise in die Welt zu tragen. Das ist, glaube ich, mein Auftrag. Und wenn ich das nicht tue, dann lebe ich im Münsterland. Also ich bin gebürtige Dortmunderin. Ich bin ein Kind des Potts, was man an meinem Sprachklang auch immer noch raushören kann. Das ist auch gut so. Ich bin leidenschaftlicher BVB-Fan. Das ist auch gut so, aber manchmal schmerzhaft. Lebe aber in Münster mit meinem Mann, unseren zwei Hunden und unserer Katze. Und wenn ich nicht irgendwie schreibe, spreche, selber was lese oder Podcast-Einladungen annehme, dann mache ich gerne Sport. Und ja, ich glaube, so für den ersten Vorstellungsdings sollte es das gewesen sein.
Ja, super, vielen Dank. Genau, dein neues Buch, der Titel Erfolg ist ein Mannschaftssport, angekündigt, glaube ich, für Ende Februar, wenn ich es richtig gelesen habe, war ja sozusagen der Stein des Anstoßes, dass ich die Ankündigung gesehen habe und gesagt, oh, jetzt wird's Zeit, dass ich mit Stefanie mal eine Podcast-Episode aufnehme, weil der Titel allein mich schon getriggert hat. Und wenn wir tatsächlich inhaltlich mal rein steigen, die Führung ist Teamsache, dann sollten wir zum Start vielleicht mal so abgleichen zwischen uns beiden, wie gucken wir denn eigentlich auf das Thema Führung? Was ist denn eigentlich unser Grundverständnis, damit wir dann gucken können, okay, und was hat das mit Team dann im nächsten Schritt zu tun? Vielleicht magst du mal anfangen, was ist denn so dein Verständnis, was Führung bedeutet?
Ich mag gerne, es kommt vorweg erstmal so die bisschen akademische Formulierung dessen, was Führung für mich ist. Für mich ist es nämlich die Eigenschaft oder die Fähigkeit einer Organisation, sich quasi am Leben zu erhalten, also Lösungen anzubieten für Probleme, die es da draußen so gibt und die Organisation mit ihren Produkten, Dienstleistungen, was auch immer, auflösen kann. Und dieses Abgleichen zwischen innen und außen, also draußen sind die Probleme und drinnen schaffen wir Lösungen dafür, das ist für mich Führung. Es ist also die Fähigkeit einer Organisation.
Ja, spannend. Jetzt haben wir wahrscheinlich den einen oder anderen Hörer verwirrt, weil wenn Führung, dann geht es doch irgendwie um Hierarchie und einer ist über dem anderen und trifft irgendwie Entscheidungen oder verteilt Aufgaben oder ähnliches. Wie bist du zu dieser Einsicht gekommen, dass Führung tatsächlich eher das Problemlösen einer Organisation ist oder dieser Abgleich zwischen außen und innen und eben nicht dieser eher klassische Gedanke?
Da ist ja schon mal die Frage, was ist der klassische Gedanke? Also das, was mir immer noch am häufigsten begegnet, ist die Idee, dass Führung bedeutet, Menschen zu führen. Also denen am besten, natürlich heute machen wir das alles total partizipativ und irgendwie ganz nett und menschenfreundlich, aber am Ende des Tages schon den Damen und Herren zu sagen, was sie wie am besten tun soll, damit das Unternehmen erfolgreich ist. Und das fand ich noch nie passend. Also ich habe zwar auch gedacht, ach, das ist das bestimmt, aber erlebt, auch selber als Führungskraft, habe ich, dass ich das genau ja gar nicht tue, dass ich das auch gar nicht tun kann, dass es auch darum eigentlich überhaupt nie gegangen ist. Und für mich ist eine Führungskraft, also natürlich, also gibt es formale Führungskräfte, keine Frage, die haben irgendwie per Formalität ihren Platz in der Hierarchie. Aber ihre Aufgabe ist eigentlich genau zu gucken, was müssen wir hier drin eigentlich lösen oder was müssen wir zur Verfügung stellen, damit das was im Außen lösen kann. Und der zweite wesentliche Punkt für mich, der diese Diskrepanz vielleicht auch aufmacht in dem Verständnis, ist, das ist nicht an eine einzige Person gebunden. Also das ist es ja heute auch nicht. Die formale Führungskraft ist ja nicht die Person, die immer in einer Teamkonstellation die Führung übernimmt, sondern das wechselt ja. Das ist eben, es ist eine Dynamik und keine Statik. Und für mich haben es diese, also vielleicht noch ergänzend, für mich haben es quasi so die Systemtheorien haben das nachträglich für mich aufgeschlossen quasi. Also wo ich gedacht habe, okay, da finde ich Definitionsversuche, die ich viel passender finde als das übliche, einer sagt, wo es lang geht.
In meiner Zeit als Führungskraft eines Konzerns, so verschiedene Ebenen, die ich da so damals inne hatte, hatte ich ähnliche Verwirrung, weil es gab dann ganz viele Menschen, die wollten von mir Antworten haben, die wollten von mir Entscheidungen haben und ich habe mich da meist ohnmächtig gefühlt, weil ich gedacht habe, das wisst ihr doch viel besser. Ich war da auch so ein bisschen Exot, auch so ein bisschen fachfremd. Ich habe gesagt, ich kann das fachlich gar nicht beurteilen, aber ich will gerne dich dabei zu unterstützen, irgendwie die richtigen Lösungen zu finden oder ich baue dir ein Arbeitsumfeld, damit du wirklich mit Vollgas selber diese Entscheidungen treffen kannst, aber frag mich nicht. Und das hat dann in dem Kontext, wo ich da aktiv war, sehr viel für Kopfschütteln gesorgt, weil die gedacht haben, was bist du nur eine Führungskraft? Du musst doch meine Fragen beantworten und meine fachlichen Irritationen auflösen oder so. Aber das war nicht so, wie ich Führung verstanden habe. Und meine Beschäftigung mit dem Thema so in den letzten Jahren, wahrscheinlich nicht so ganz tief systemtheoretisch wie bei dir, aber hat zumindest so dahin geführt, dass ich Führung sowieso als soziologischen Prozess zwischen Menschen verstehe, die dann halt dazu beiträgt, da mag ich das Bild, was du gerade skizziert hast, um halt die Probleme des Außen halt irgendwie zu lösen, also wertschöpfend sein zu können. Also das, ja, gefällt mir gut, das so zu kombinieren. Und dass es auch nicht auf den einen Menschen in dieser Rolle irgendwie ankommt, sondern dass Führung auf ganz natürliche Art und Weise in Organisationen stattfindet, weil ich folge dann ja auch mal dem, der fachlich Ahnung hat, aber gar nicht irgendwie mein Boss ist oder so. Das ist ja auch eine Art von Führung irgendwie entlang von Wertschöpfung. Oder wenn es mal um Einfluss beispielsweise geht, ne, also der irgendwie Dinge möglich machen kann, ne, den bin ich dann vielleicht auch mal irgendwie ein oder so, ne. Also das ist ja auch eine Art von Führung, ne, und das ist nicht an den einen Superhelden oder an die eine Führungskraft halt gebunden, ne? Von daher, aber das ist schon eine Sicht, wenn ich das so in der Praxis, in meiner Beratungstätigkeit halt irgendwie so skizziere oder so, das braucht dann bei den Menschen auch so ein bisschen, gerade wenn die in so klassisch organisierten Unternehmen tätig sind, ne, um sich darauf einzulassen, diese andere Sichtweise so zu akzeptieren und das mal so als Gedankenkonstrukt überhaupt zuzulassen, ne? Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung in der Praxis da ist, ob das vergleichbar ist.
Die ist in großen Teilen sehr vergleichbar, absolut. Ich denke auch, dass bei jeder Diskussion um Führung es ja auch immer erstmal unterschieden werden muss zwischen der formalen Führung und der, du hast es gerade natürliche genannt, der also auch irgendwie sozialsystemimmanenten Führung. Ich glaube, dass das wichtig ist, weil die meisten Menschen haben sofort die formale Führung im Kopf. Also wer ist denn die Person, die hier dieses Ordre du Mufti-Schild am Revers hat? Und das ist der formale Teil. Der ist ja auch für was gut. Also eine Organisation braucht ja auch viel Formalismus, um irgendwie im Zweifelsfall Entscheidungen treffen zu können und so weiter. Und das, was ich versuche, eben auch in Beratungsmandaten oder in Workshops, was auch immer, den Menschen als Bild aufzumachen, ist wirklich zu beobachten und hinzugucken, was in den Teams passiert. Und zwar egal, ob die Führungskraft gerade anwesend ist oder nicht. Und da zu gucken, woran wir Führung erkennen können. Also woran wir erkennen, dass jetzt eben, keine Ahnung, der Frank in dem Moment, weil er hat die beste Kenntnis und Idee zum Thema XY in Führung geht, im nächsten Moment aber vielleicht die Stefanie übernimmt, weil die hat die Kontakte zu den, keine Ahnung, Keyplayern, die man jetzt gerade dafür eigentlich braucht. Und diese Dynamik ist ja für jeden sichtbar und die kennt jeder von uns. Und da gehen wir mit um, ob wir das in der Familie tun oder im Freundeskreis, im Verein, im Team, in der Organisation. Wir haben, glaube ich, uns nur abgewöhnt, dahin zu gucken. Und wenn wir hingucken, dann ist auch völlig klar, dass diese Art von Führung immer da ist. Und die muss auch da sein, sonst wird sich ja auch nichts vorwärts bewegen. Also Hierarchie und Führung sind in jedem Team immer vorhanden, zu jedem Zeitpunkt. Sie haben nur ganz oft wenig mit der formalen Führungskraft zu tun.
Genau, ja, bin ich komplett bei dir. Jetzt haben wir ja uns ja so einen Titel gegeben, Erfolg ist, der Führung ist Teamsache. Das ging ja jetzt schon so in die Richtung, dass dann jeder mal, der irgendwie, keine Ahnung, die Energie verspürt, halt voranzugehen, weil er eine bestimmte Erfahrung hat, ein bestimmtes Talent mitbringt, irgendwas besonders gut kann oder so. Aber wie stelle ich mir das dann wirklich in der Praxis vor? Sollten Unternehmen dann auch diese Führungsrolle, also in der Hierarchie, abschaffen oder taugt die dann noch für irgendwas? Wie ist da so deine Sicht?
Ich denke, dass das sehr kontextabhängig ist, ob man auf formale Führung, also kannst du ja eh nur bis zu einem gewissen Grad, also du hast gesetzliche Vorgaben, die kannst du nicht umgehen, also wäre auch eine Katastrophe. Ich glaube, dass man ganz viel von dem, was heute meistens formale Führung bedeutet, in die Teams geben kann, dass man aber durchaus sinnigerweise eine Stummel formale Führung belässt, nämlich für den Konfliktfall. Also für den Fall, dass auch Teams, so super sie auch darauf trainiert sind, miteinander zu arbeiten, alles selber auszuhandeln, ihre Verabredungen zu finden, Führung zu klären. So gut sie da auch drin sind, kann es trotzdem ja passieren, dass es irgendwie einen Konflikt im Team gibt, wo das Team so, den sie so nicht auflösen können, wo sie so nicht rauskommen. Und dann finde ich es mehr als sinnvoll, eine formale Instanz zu haben, die eine Entscheidung treffen kann.
Es gibt wahrscheinlich auch Kontexte tatsächlich, wo die Aufgabenstellung, also die Probleme, die ich irgendwie zu lösen habe, halt eben nicht so hochgradig komplex vielleicht sind, sondern wo ich tatsächlich irgendwie abarbeite, wo irgendwie Prozesse den Arbeitsalltag bestimmen. Und da finde ich es auch durchaus legitim, dass ich halt nicht so viel Führungsarbeit auf die unterschiedlichsten Schultern verlagere, sondern der es dann am besten kann in diesem Kontext, dass der halt auch irgendwie die Ansagen macht, die Vorgaben macht, die Entscheidungen trifft und so weiter. Das macht dann in so einem Kontext, finde ich zumindest, ja auch schneller, bevor ich alles irgendwie basisdemokratisch irgendwie diskutiere oder so, obwohl die Problemstellung im Grunde glasklar ist oder, wie wir oft unterscheiden, halt eher komplizierte Anteile hat, die ich aber durch sozusagen Analysen und klaren Prozessbeschreibungen ja gut im Griff haben kann. Ne? Oder siehst du das anders?
Wenn du von den Aufgabenstellungen aus guckst, sehe ich das im Grundsatz her so wie du. Also über Kompliziertes brauchen wir jetzt nicht jeden Tag irgendwie neu zu verhandeln, neu abzustimmen. Für Einfaches schon mal gerade gar nicht. Es gibt ja aber noch eine andere, also mindestens mal eine andere Dimension. Und das ist die Frage, wie wollen wir denn eigentlich miteinander arbeiten? Wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja so ein paar Leuchtturmunternehmen, die man gerade so für Selbstorganisation immer ganz gut vorzeigen kann, betrachtest und Morningstar betrachtest. Also die machen Tomatensaft, Pampe, Tomatenmatsche, wie sagt man? Ketchup, sowas. Und das sind ein paar hundert Leute, in Erntezeiten sind das natürlich deutlich mehr. Und also wenn ich es jetzt mal schwarz-weiß skizziere, ne, dann ernten die Tomaten und machen daraus Tomaten. Suppe, Soße. Das stelle ich mir jetzt von der Aufgabe her nicht so super komplex vor oder so super dynamisch. Da könnte man dann natürlich gut sagen, okay, da gibt es eine Erntemethode, die hat sich durchgesetzt und da gibt es eine Tomatenmatsch-Machmethode, die hat sich durchgesetzt. So machen wir das jetzt hier immer, auf geht's. Und Morningstar als beispielsweise ist ein durch und durch selbstorganisiertes Unternehmen. Also bis hin zu, dass es den Mitarbeitern vollständig gehört mittlerweile. Und die haben eben die Hierarchien quasi aufgelöst, soweit es irgendwie geht. Und in Teamberatungsprozesse, wenn man Investitionen tätigen will, was da übrigens jeder tun kann, die haben Konfliktlösungstrainings, also die setzen sich ganz viel damit auseinander, wie sie eigentlich als soziales System miteinander ticken. Obwohl es von der Aufgabe her vielleicht gar nicht unbedingt notwendig wäre. Aber, und das ist der Punkt, den ich dazu ergänzen möchte, es geht ja auch darum, wie, also vielleicht auch darum, wie wir eigentlich zusammen miteinander agieren wollen. Weil auch wenn es die Aufgabe vielleicht nicht notwendig macht, finde ich es trotzdem sinnvoll, die Dimensionen mit in Betracht zu ziehen, weil ich finde es gut, wenn es irgendwie menschenfreundlich, kreativ, potenzialfördernd gestaltet ist, als dann zu sagen, okay, komm, die Aufgabe ist doch nicht so, dann machen wir hier, zack. Also ich überspitze jetzt mal, was du sicherlich nicht so schwarz-weiß gemeint hast, aber das wäre mir halt auch wichtig, dahin zu gucken.
Absolut. Und wenn eine Hierarchie da ist, verleitet das vielleicht auch, sie als solche in einem eher oben und unten Kontext irgendwie wahrzunehmen und zu leben, dass dann doch der oben die abschließenden fachlichen Entscheidungen trifft, obwohl es gar nicht notwendig ist und das Team sonst eigentlich die Möglichkeit hat, sehr selbstorganisiert zu agieren. Jetzt hast du den Begriff Selbstorganisation einige Male genutzt. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was denn aus deiner Sicht Selbstorganisation jetzt so in der Organisationspraxis wirklich bedeutet. Was verstehst du unter Selbstorganisation?
Ja, damit tue ich mich so ein bisschen schwer, weil weil da muss ich eigentlich ganz viel, was es für mich nicht bedeutet, formulieren. Also zumindest habe ich das Gefühl, das wäre immer ratsam, das zu formulieren. In der Organisationspraxis hat der Begriff, wenn ich an OE denke, so an Organisationsentwicklung oder so im klassischen Sinne, eigentlich überhaupt nichts verloren. Weil Selbstorganisation ist eine Eigenschaft von jedem komplexen und damit auch von jedem sozialen System. Und wenn ich es noch ein bisschen irgendwie akademischer formuliere, dann ist es letztendlich die Fähigkeit eines Systems, aus sich heraus neue stabile Muster zu erzeugen. Also zum Beispiel kann ein Team für sich selber ja entscheiden, bis jetzt sind wir so und so miteinander umgegangen und ab morgen machen wir es einfach anders. Oder wir haben bis jetzt, keine Ahnung, Tomatensoße produziert. Wir sehen am Horizont, dass, keine Ahnung, Smartphones viel mehr Sinn machen. Wir stellen um und produzieren Smartphones. Und das tun zu können, also ein Muster zu wechseln, ob jetzt in der Kommunikation, im Verhalten, in dem, was ich wirklich tue, und ein stabiles neues Muster zu erzeugen, ist für mich Selbstorganisation.
Diese Musterwechsel, ne, beziehen sich die sozusagen auf das Agieren im Team oder auf die Gesamtorganisation? Oder ist das eigentlich egal, sozusagen, welchen Kontext einer Organisation ich da betrachte?
Das ist letztendlich egal. Der Punkt ist, dass die Muster aus dem System selbst heraus entstehen. Also die kann ich nicht machen. Die kann ich nicht befehlen oder aufoktroyieren. Einer der Gründe, warum so viele agile Transformationen irgendwann als gescheitert erklärt werden. Weil es die Idee ist, wir lassen jetzt mal unser Team oder unsere Abteilung oder unsere gesamte Organisation nach komplett anderen Prinzipien und Regeln miteinander arbeiten und berücksichtigen dabei eben nicht, dass das ein soziales System ist. Und dann zeigt das System eben nicht die agile Idee, die vielleicht der Initiator, die Initiatoren dahinter hatten, und dann wird es als gescheitert erklärt. Also für mich, und das ist eben, das für mich ist das der wesentliche Punkt, wir benutzen oder ganz viele Menschen benutzen den Begriff eben im Sinne von Organisationsentwicklung oder Agilität oder Transformation. Wir wollen mehr Selbstorganisation in den Teams. Ja, die ist sowieso schon da. Das sind soziale, komplexe Systeme, die sind per Definition selbst organisiert.
Und wir sollten aufhören, die Selbstorganisation zu zerstören durch Regeln, durch Praktiken, durch Einflüsse von außen oder Vorgabe von Dingen, die dem entgegenstehen. Ne? So meinst
genau.
du das ja. Ne?
Genau, genau. Wir können sie behindern, wir können versuchen, sie zu behindern, wir können sie aber nicht machen, weil sie sowieso schon da ist. Und ablesen oder sichtbar oder sehen kann man das, finde ich, immer ganz gut, wenn gerade so im Konflikt oder in der Spannung zwischen einer formalen Führungskraft und einem Team so Dinge auftauchen, wo, keine Ahnung, jetzt irgendwann der Boss ja sagt, aber ich will, dass ihr das so und so tut, warum funktioniert das nicht? Wir haben da schon 13 Mal drüber gesprochen und ihr müsstet doch endlich mal, und das ist doch nur im Guten, und das soziale System, das Team tut es trotzdem nicht und findet andere Möglichkeiten, die Arbeit zu erledigen oder drumrum zu laufen um die, keine Ahnung was, Regelung. Und da wird die Selbstorganisation eben sichtbar. Und damit wird, finde ich, also für mich wird damit auch immer sichtbar, A, was der Einflussbereich überhaupt ist und B, dass das nichts ist, was ich gestalten kann. Sondern das ist was ich akzeptieren sollte.
Genau. Und eben nicht das Scrum-Poster mit den Werten drauf aufhängen und dem Team sagen, guck mal, da sind die Werte und ab Montag, da sind wir offen und fokussiert und sind mutig und so weiter. Und wir wundern uns dann, warum sich nichts ändert. Ne? Also das ist ja dann der Effekt. Ja.
Genau, das ist der Effekt. Daran kann ich das sehr gut ablesen. Was mich manchmal geradezu auch immer noch erschrecken kann, ist, mit welcher teilweise sehr linearen Denke wir auf Teams gucken, also auch auf Menschen, die zusammenarbeiten, gucken. Wenn ich jetzt überlege, dass ich ja durchaus auch Anfragen kriege, gerade organisationsbefassende oder agile Teams in welcher Phase auch immer zu begleiten, also ähnlich wie du ja auch, dann kommt oft auch erstmal vor der eigentlichen Auftragsklärung so eine Idee mit von, ja, die sollen jetzt selbstverantwortlicher werden. Das ist so einer der Klassiker. Also wir wollen einfach, dass die mehr in ihre Eigenverantwortung gehen und die Entscheidungen wirklich treffen und so weiter und so fort. Und jetzt begleiten Sie die mal eine Weile, machen Sie mal 2 Workshops mit denen und dann sind die so. Mhm. Ja, als gäbe es einen wirklich total simplen, stringente Ursache-Wirkungsbeziehung, die ich abrufen kann oder die ich drücken kann und dann tut sich genau das, was es soll. Und das ist auf der einen Seite ja vielleicht so ein bisschen frustrierend. Möglicherweise, also wenn man diese Sichtweise akzeptiert, mich hat das auf der anderen Seite auch in meiner ganzen Arbeit wirklich zu Demut gebracht. Also auch darum zu wissen, was habe ich eigentlich für Einflussmöglichkeiten in der Arbeit mit Organisationen und mit Teams und wo enden die auch? Also was kann ich überhaupt eigentlich bewirken und was nicht? Und das hat mich zum einen demütig gemacht vor den Systemen, mit denen ich arbeiten darf. Und gleichzeitig hat es mich total entstresst, weil ich mir völlig im Klaren darüber bin, was ich überhaupt für Einflussmöglichkeiten habe und wo die enden. Und wofür ich überhaupt verantwortlich sein kann und wofür nicht. Und das entstresst mich total, weil ich weiß, dass ich kann das alles nicht machen. Ich kann irritieren, ich kann Angebote machen. Aber es fällt auf die Selbstorganisation eines jeden Teams, mit dem ich arbeite. Und deshalb habe ich keine Ahnung, ob diese Irritation angenommen wird, verarbeitet wird, absorbiert wird, an der Teflon-Beschichtung abperlt. Ich weiß es nicht.
Und oftmals ist es ja auch so, also ich bin da komplett bei dir, oftmals ist ja auch so, dass wir Interventionen nutzen in Form von Fragen, in Form von Impulsen, whatever. Und die Wirkung, die dadurch erzielt wird, ist vielleicht erst Monate, nachdem ich vielleicht in einem Unternehmen schon gar nicht mehr irgendwie aktiv bin. Ne? Also dafür ist ja auch diese Aufgabenstellung, ein Umfeld gemeinsam zu gestalten, wo Menschen sich halt genauso verhalten, wie ich mir das so wünsche, ne? Mit dieser Verantwortungsübernahme und so weiter. Aber auch das ist ja eine komplexe Aufgabenstellung, die ich halt eben nicht mit Ursache-Wirkungsbeziehungen halt planen kann. Und dann arbeite ich das ab, ne? Weil ich den Masterplan ja sowieso in der Tasche habe. Und dann wird alles gut. So, ne? Und das rüberzubringen ist natürlich auch in der Auftragsklärung nicht ganz ohne, ist so meine Erfahrung zu sagen, naja, das im Endeffekt ist es immer irgendwie ergebnisoffen und mal gucken, was ihr draus macht, ne? Wenn wir anfangen, gemeinsam da irgendwie zu arbeiten. Ne? Und eine Facette, die mir dann immer gerade am Anfang in solchen Vorhaben extrem wichtig ist, und das habe ich auch sozusagen, als ich mich mit deinem Buch ein bisschen beschäftigt habe, gesehen, das Thema Menschenbild. Vielleicht können wir das als kleinen Exkurs mal mit reinnehmen, weil ich finde es manchmal so extrem erschreckend, was Menschen übereinander denken und übereinander sagen. Und das meint jetzt nicht immer so dieses, ja, der Boss da oben denkt, da unten sind nur Luschen halt, ne? Sondern halt auch Kollegen und so weiter. Und diese Sicht, der Kollege im anderen Büro ist faul, der kümmert sich nicht und diese Dinge. Das finde ich so schade, ne? Dass irgendwie so gekommen ist über viele, viele Jahre, dass wir so respektlos übereinander denken und eben nicht in jedem die Ressourcen sehen, die positiven Aspekte sehen und verstehen, dass wir alle eine Chance haben, gemeinsam anzupacken und ein Umfeld zu schaffen, wo jeder leisten kann, ne? Weil jeder will ja leisten vom Grundsatz her, aber oftmals verhindert es ja, dass das Arbeitsumfeld oder die Rahmenbedingungen, die ich zur Verfügung habe, die das dann verhindern. Ne? Vielleicht kannst du deine Gedanken dazu auch nochmal teilen.
Total gerne, weil es natürlich auch eins der Kernthemen ist, die mir immer wieder begegnen. Ich würde aber schrecklich gerne, wenn das okay ist für dich, die Frage zuerst an dich geben. Ich wüsste schrecklich gerne, was ist so das Menschenbild, was dir vielleicht auch am häufigsten begegnet und was ist so deine Idee, warum das so ist, wie es ist?
Na, ich glaube, also ich habe mich natürlich mit Douglas McGregor beschäftigt, Theorie X, Theorie Y, und viele Sachen davon leuchten mir natürlich ein. Und das, was mich da bewegt, ist natürlich, wenn ich dran glauben würde, dass Menschen, wie diese Theorie X sagt, halt eher als Arbeitsverweigerer mit fehlender Neugier und eher als Faulpelze auf die Welt kommen. Naja, das erklärt natürlich dann oder ist so einfach, wenn ich dann Menschen mit derartigen Verhalten durch Organisationen laufen sehe, dass ich sage, naja, die sind halt so. So, aber gleichzeitig dieses Verständnis, naja, wenn Kinder oder Babys so auf die Welt kommen würden, die würden ja nie laufen lernen, ohne dass irgendwie Mami oder Papi einen Fuß vor den anderen setzen oder dieser Drang danach, irgendeinen Holzklötzeturm wieder umzuschmeißen, neu aufzubauen und gucken, wie sieht er denn anders aus und solche Sachen, was ja eigentlich alle Kinder machen, wo kann ich denn da diese Unterschiede beobachten? Und ich glaube ganz fest daran, dass im Grunde das systemische Umfeld, ob nun angefangen im Kindergarten, in der Schule und natürlich die Organisationen halt genau das verursachen, dass halt ich da in einem Umfeld sozusagen agieren muss, was mich dann dazu bringt, genau ein derartiges Verhalten an den Tag zu legen, wie es dann halt beobachtet wird. Weil das Verhalten ist ja da. Bloß der Mensch, und das ist meine innere Überzeugung, der ist nicht so. Da steckt irgendwie ein Y drin. Und ich bin in drei Teufelsnamen als Firmenboss oder als Gemeinschaft in Organisationen herzlich eingeladen, an dem Umfeld, also am System zu arbeiten, damit halt alle eine Chance haben, dieses Y in sich wieder zu entdecken, neu zu entdecken, rauszulassen, wie auch immer die Formulierung da ist, um halt voller Freude und voller Engagement halt irgendwie zu leisten und Kundenprobleme zu lösen. Das ist so mein Blick darauf. Wie siehst du das?
Sehe ich sehr, 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 sehr ähnlich. Ich würde vielleicht es gerne an einer Stelle noch mal ein bisschen, weiß nicht, nenne es präzisieren, wie auch immer. Ich persönlich glaube nämlich, dass es nur Y gibt. Es gibt X'er Verhalten. Also es gibt das Verhalten von, ich mache hier Dienst nach Vorschrift und ich will auch gar keine Ideen produzieren, wenn du mich fragst, was hast du denn für tolle Ideen? Weil ja, habe ich keine. Also das Verhalten gibt es, das kann man ja beobachten. Es gibt aber keine Menschen, die in ihrer Persönlichkeit so sind. Das ist genau genommen ja auch das, was Douglas McGregor formuliert hat. Der hat ja keine Menschen Profile formuliert, sondern der hat Sichtweisen auf Menschen beschrieben. Der hat von Anfang an gesagt, es gibt einmal die Möglichkeit, du guckst durch eine Y-Brille auf die anderen Menschen oder du guckst durch eine X-Brille. Und wenn du gerade als Führungskraft durch eine X-Brille guckst, dann denkst du ja, naja, die meisten Menschen sind von Natur aus nicht verantwortungsaffin, die haben nicht so wirklich Bock auf Arbeit und die brauchen Möhrchen von der Nase, damit die traben. Und wenn du das denkst, dann wirst du die Strukturen, Mechanismen, Mittel und Methoden benutzen, von denen du glaubst, dass sie aber trotzdem für irgendwie Arbeitsproduktion sorgen. Und das finde ich nochmal ganz wichtig. Also das ist, auch Douglas McGregor hat eben ganz klar gesagt, es gibt keine X'er. Wir sind alles Y'er, aber man kann uns beibringen, so wie du es gerade auch formuliert hast, uns wie X'er zu verhalten. Genau, und das ist natürlich, ist es der Rahmen, sind es die Strukturen, in denen wir uns bewegen. Und eine meiner Hypothesen, warum das auch immer noch so ein, oder seit Jahrzehnten so ein Riesenthema ist, ist auch, weil wir völlig weg sind generell von einer systemischen Sichtweise auf Organisationen und Arbeit, Unternehmen, Teams und hin sind zu einem totalen Psychologisieren. Das fällt mir immer wieder auf. Das ist also auch zum Beispiel in, keine Ahnung, wenn jetzt ein möglicher Neukunde sich meldet und mir irgendwie sagt, was so sein Thema ist und was sie glauben, was wir miteinander tun könnten, dann kommt ganz oft, bin ich gleich mal gespannt, ob dir das auch so geht. Ja, und dann erkläre ich ihnen aber auch nochmal, wie die Leute hier so ticken. Also im schlimmsten Fall wird mir angeboten, auch von einem Workshop oder was auch immer, mir die einzelnen Leute zu erklären, wie die so sind. Was ich dankend ablehne. Die Sichtweise von jemandem, was jemand anders glaubt, wie jemand in seiner Persönlichkeit ist, damit ich dann weiß, wie ich mit denen umgehen soll, ist totaler Kokolores. Und aber diese Art von Psychologisierung, also dass alles bestimmt ist durch die Persönlichkeitsstruktur eines Einzelnen und da eben entweder ein X oder ein Y drin steckt, man weiß es ja nicht so genau, finde ich mit ein Teil des Problems, weil wir dann sehr festhängen an den einzelnen Menschen und dann eben auch auf so Ideen kommen, wie wir müssen die Einzelnen abholen für unsere, keine Ahnung was, Transformation und wir müssen die Einzelnen erstmal heile machen oder richtig machen, die sind noch falsch. Und dann sind wir völlig weg von einer systemischen, ganzheitlichen Dynamikbetrachtung und fummeln so an den einzelnen Menschen rum. Und das, denke ich, manchmal sollten wir gelernt haben in Organisationen, dass das gar nicht zielführend ist.
Ja, also du hast noch meine Erfahrungen gefragt, die sehe ich natürlich exakt genauso, dass das Unternehmer sozusagen in ersten Gesprächen sagen, naja, die leisten nicht, ne? Die Performance ist so im Keller und mein Wunsch wäre, ne, wenn wir jetzt halt irgendwie hier zusammen arbeiten, ne, dass die hinterher dann wieder schneller arbeiten, ne, so die Menschen, so wo ich dann die Frage stelle, naja, aber sind doch deine Rahmenbedingungen, die du hier geschaffen hast. Und genau das ist das Ergebnis. Und die einzige Chance, um irgendwas heile zu machen, also, naja, so sage ich das natürlich nicht, aber ist am System zu arbeiten, dass die Menschen von sich aus dann, und das sind ja clevere, mündige Menschen, die sich ja genau in dem Kontext ja genauso verhalten, wie es für sie richtig ist, dass sie dann die Entscheidung treffen, ob nun bewusst oder unbewusst, sich anders zu verhalten und dann vielleicht eine bessere Performance, wenn ich schon so einen Begriff benutze, dann halt irgendwie erkennbar an den Tag legen. Von daher, das ja deckt sich natürlich. Wenn wir jetzt nochmal wieder den Schritt zurück machen zu unserem Ausgangsthema, Führung ist Teamsache. Und wir haben jetzt über Menschenbild gesprochen und es verhalten sich Einzelne oder viele. Die Gallup-Studie sagt ja, es sind sehr, sehr viele, die sich so verhalten. Und ich habe dann ein Team, was sich per se selbst organisiert oder in der Transformation ist, irgendwie anders zusammenzuarbeiten. Und wir gucken jetzt nochmal wieder auf das Thema Führung. Muss dann jeder im Team auch mal sich an Führungsarbeit beteiligen? Oder ist es okay, wenn nur ein Teil immer mal in Rollen schlüpft, vorangeht und am System arbeitet, Dinge gestaltet oder ähnliches? Oder was ist da so deine Empfehlung oder deine Beobachtung, wie sowas sich entwickelt?
Grundsätzlich denke ich, da gibt es kein Muss für eine bestimmte Blaupause. Also natürlich nicht. Danach hast du ja auch nicht gefragt. Der Punkt ist, muss jeder irgendwie auch mal in Führung gehen? Was übernehme ich? Nein. Das ist genau der Prozess des Aushandelns dann zwischen jedem Einzelnen und auch dem Team. Ich glaube, dass das vor allen Dingen besprochen werden muss. Also was ist für uns denn eigentlich Führung? Woran machen wir das fest? Wer hat denn wann von uns eigentlich diese Rolle inne? Weil das ist ja auch nichts, was sich ein Einzelner nimmt, sondern das ist was man zugeschrieben kriegt oder zugestanden bekommt. Und wer fühlt sich darin auch wohl? Wer fühlt sich darin nicht so wohl? Also das ist genau das Aushandeln, wo es dann auch schon auch darauf ankommt, wie tick ich denn eigentlich als Individuum. Was sind meine Präferenzen? Was ist auch gerne mein Platz in einem Team beispielsweise? Und was braucht das Team? Und das ist, denke ich, also simpel formuliert einfach was ausgehandelt werden muss, was aber durchaus keine triviale Aufgabe ist, weil wir das, und zwar nicht, weil die Menschen das nicht können, natürlich können sie das, aber wir sind es nicht gewohnt und wir haben es überhaupt nicht trainiert. Denn das bedeutet ja auch, sich zu zeigen, also sich auch als Individuum zu zeigen und ordentlich was von sich preiszugeben, nämlich was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich unwohl. Und auch, wie wollen wir Führung wirklich leben? Da steckt noch ein anderer Aspekt drin. Weil die Frage ist ja immer, es kann ja eben sein, dass, wie wir es einstiegs in dem Beispiel hatten, du hast gerade die besten Ideen, du nimmst oder du kriegst von uns als Team die Führung zugeschrieben. So, dann ist sie ja in, für diese Zeit, für diese Phase quasi schon mit deiner Person verbunden. Kann dann aber, wenn sich der Kontext verändert, auf mich übergehen oder auf sonst wen. Das ist ja eine Möglichkeit, mit Führung und damit eben auch mit Macht in einem Team umzugehen. Und die zweite Möglichkeit ist aber, dass das quasi verteilt wird auf alle. Und dann sind wir im Thema der Normierung. Also dann wird vor allen Dingen über Gleichsein, Gleichheit, über welche Norm gilt hier eigentlich, die Führung quasi auf alle Köpfe verteilt. Dann ist es nicht mehr so, dass das auch immer so gerade klar beobachtbar ist, wer ist es denn jetzt, wer hier, also wenn man im Bild, im klassischen Bild bleiben will, vorweg marschiert. Und ich glaube auch alles das, das und das, um das zu besprechen und miteinander auszuhandeln, vielleicht auch mal zu korrigieren oder zu reflektieren, braucht natürlich jedes Team dafür überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, an dem ganz, ganz viele Teams fürchte ich noch arbeiten dürfen, weil auch das ja Themenstellungen sind, die also in so Standard, keine Ahnung, auch Führungskräfteschulungen oder Teamentwicklungsgeschichten nicht vorkommen. Also zumindest sehe ich das extrem wenig und selten.
Wobei solche Sachen, die du jetzt zum Schluss angesprochen hast, also Führungskräftetrainings oder Personalentwicklungsmaßnahmen ja oftmals nur Wissen vermitteln. Mhm. Ne? Und da fehlt ja eigentlich der Schritt, das so in der Praxis zu erleben, anzuwenden, damit ich dann wirklich auch zum Könner werden kann, ne, wenn ich das denn möchte und in dem Kontext auch funktionieren kann. Vielleicht können wir jetzt so in einem letzten kleinen Abschnitt noch einen Tick konkreter in die Praxis eintauchen. Ich mhm. würde gern nochmal so diese Facette, wenn jetzt eine Organisation die Entscheidung trifft, wir wollen uns da entwickeln und einzelne Teams irgendwie Begleitung bekommen durch dich beispielsweise, um da erste Gehversuche zu machen oder die ersten Gehversuche waren schon da, dann jetzt irgendwie weiter voranzukommen, ob jetzt nur mit oder ohne Führungskraft oder so, wäre jetzt für mich mal zweitrangig. Wie gehst du dann sozusagen daran, weil ich habe so zwei Sachen im Kopf. Entweder, sage ich mal, solche echten Konzepte wie verteilte Führung, zu gucken, was gehört halt hier bei uns im Team nach aktuellem Wissensstand für uns alles so zur Führungsarbeit und wir schnitzen uns die eine oder andere Rolle daraus und gucken mal, gibt's Freiwillige, die sagen, ach, jetzt mal so auf Zeit fülle ich mal irgendwie Rolle 1 aus und ein anderer vielleicht Rolle 2 und dann reflektieren wir das immer so, wie das funktioniert. Oder als Alternative das viel offener zu lassen und die Mechanismen besprechbar zu bekommen, dieses, so wie du es genannt hast, jemanden die Führung für den Moment zuzuschreiben und dann zu folgen. Auch diese Momente zu reflektieren und besprechbar zu bekommen, damit das Team nicht dauerhaft auf Begleitung angewiesen ist, das ist, denke ich, klar, aber dann für sich dann halt auch diese Mechanismen erkennt. So, in welche Richtung tendierst du dabei?
Ich tendiere völlig glasklar in die zweite Richtung. Also eine Aufmerksamkeit zu schaffen für die Dynamiken und Verständnis dafür zu schaffen, ein Reflektieren, also dass das eigene Erleben damit ganz klar was zu tun hat. Und danach durchaus auch die Frage zu stellen, und wie wollt ihr es, könnt ihr es für euch denn gut handhabbar machen? Da kann es natürlich sein, dass es ganz klare Rollen braucht, vielleicht für eine Weile, vielleicht für dauerhaft. Nach der Erkenntnis oder Kenntnis über Dynamiken und zumindest mal einen zeitweiligen systemischen Blick auf Führung, dann zu gucken, so konkret in der Praxis, müssen wir Rollen schnitzen? Wollt ihr Rollen schnitzen? Wie wollt ihr die innehaben? Soll das, keine Ahnung, nach irgendwelchen Mechanismen reihum gehen? Oder wie wollt ihr damit ganz konkret umgehen? Also es wäre, letztendlich ist es eine Kombi, aber meine Tendenz geht immer dahin, über die sozialen Dynamiken zu gehen und dafür ein Bewusstsein zu schaffen oder überhaupt erstmal einen Beobachtungspunkt zu schaffen und ein Bewusstsein zu schaffen. Weil ich glaube, da liegt unfassbar viel Fähigkeit und Potenzial für jedes Team drin.
Na, ich, so in meinem Gefühl, also ich habe es tatsächlich eher so ein bisschen andersrum in der Praxis genutzt, weil ich bis eben geglaubt habe, es ist vielleicht für Teams etwas einfacher, weil Organisationen ja oftmals so über dieses Stellen- und Rollenverständnis kommen, dass das vielleicht ein Stück weit mehr Sicherheit gibt, wenn ich zumindest in einer Übergangsphase dann doch nochmal so einige klare, abgrenzbare Rollen irgendwie definiere und dann erst im Zeitverlauf die Erkenntnis wächst, naja, eigentlich brauchen wir das nicht, weil dann immer situativ Leuten die Führung zugeschrieben wird oder Leute mal vorangehen zu einem bestimmten Thema oder die Idee haben oder so. Das war so meine Idee, wie ich es in der Praxis durchaus auch schon angewendet habe. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich, es gibt ja, glaube ich, kein richtig oder falsch.
Überhaupt nicht. Ich denke sogar, dass dein Ansatz viele Menschen in Anführungszeichen schneller, leichter abholt. Weil es, wie du sie ja gerade auch gesagt hast, es ist viel leichter, da erstmal auch gedanklich anzudocken. Es ist nicht so weit weg von ihrem tatsächlichen Erleben. Und ich komme natürlich manchmal in tradierte Organisationen, wo, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wo sehr wenig reflektiert wird, und fordere die volle Packung an Reflexion auf soziale Dynamiken, wo kein Mensch hingeguckt hat. Und damit bin ich ganz oder häufig durchaus auch mal schon ein ordentliches Stück weit weg vom eigentlichen oder vom individuellen Erleben der Menschen. Der Spagat wird größer auf diese Art und Weise und in deinem Ansatz ist er sicherlich nicht ganz so muskeldehnend, um im Bild zu bleiben. Also vielleicht nicht, ja, ne? Cool. Das wär so mein Gedanke dabei.
Ja, naja, auch da, das hatten wir ja schon, hab weder ich und ich glaube du auch keinen Masterplan, der abgearbeitet wird, damit das funktioniert, sondern das sind ja Angebote, die halt irgendwie Möglichkeiten aufzeigen und um da halt entsprechend ein Bewusstsein zu schärfen. Die Teams müssen das annehmen, müssen das ausprobieren, selber weiterentwickeln, reflektieren, Dinge, die nicht gut funktionieren, wegtun oder so. Ne? Das ist ja das, was wir dann immer erreichen wollen, ne? Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir weitersprechen, in der Tat. Aber ich glaube, um die Episode nicht zeitlich komplett irgendwie zu sprengen, würde ich gerne so langsam zum Abschluss kommen. Von daher, mir hat es irre viel Spaß gemacht, mit dir Schön. Zu sprechen. Ich werde auf jeden Fall in deinem Buch weiterlesen, wenn es dann Ende Februar, können wir ja nochmal erwähnen, dann auf den Markt kommt, das 7. Wohlgemerkt. Ich werde das auch in den Shownotes natürlich vermerken. Von daher, ja, an die Hörer vielleicht noch, ne, wenn ihr zu bestimmten Themen Fragen an uns beide habt oder ein Feedback habt zu dem Gespräch, was wir geführt haben, schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@kurswechsel.jetzt oder an die Kontaktdaten, die sowohl von Stefanie als auch von mir in den Shownotes verlinkt sind oder in den sozialen Kanälen, wo wir auf die Episode hinweisen werden oder so. Wir freuen uns da gerne über Austausch und Dialog. Von daher, ja, dir vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt, dieses Gespräch zu führen und dann bis bald mal wieder.
Absolut. Ja, ich danke dir. Bis dann.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.